Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Folge von Macht Dunkelmäuschen, dem Bates Podcast. Es geht munter weiter. Wir sind diesmal nicht ganz so lange weg gewesen, wie ihr es von uns gewohnt wart. Ich hoffe, das ist okay. Öfter mal was Neues. Und wir sind schon in Folge 17. Mensch, so schnell geht das oder auch nicht.
Also verrückt, ja.
Einerseits irgendwie ein langer Zeitraum, andererseits kommt es mir auch gar nicht so vor. Naja, es ist auf jeden Fall so. Und wir haben beim letzten Mal in Sendung 16 über die Zeit 1996 bis Anfang 97 gesprochen. Die Kicks and Chicks hatten wir schon in der Sendung davor. Es ging jetzt beim letzten Mal hauptsächlich um die Live-Auftritte bei dieser riesengroßen Kicks and Chicks Tour, bei der knapp 80 Konzerte irgendwie in einem Zeitraum von ungefähr 3 Monaten oder so gespielt wurden, die also unheimlich kräftezehrend war für alle Beteiligten, nicht nur für die Band, auch für die Crew. Da hatten wir ja auch Stimmen zu und ja, die Stimmung, mit der wir in der letzten Sendung rausgegangen sind, war nicht so besonders erhellend und positiv, sondern es ja, war eher so eine Art Tiefpunkt. Alle sind ziemlich fix und fertig, gesundheitlich, mental, und man macht sich große Sorgen um Zimbel. Das ist so ungefähr das, glaube ich, gewesen als Quintessenz, was wir so am Ende letzter Sendung hatten. Stichwort letzte Sendung. Wir müssen noch einen kleinen Nachtrag liefern oder dürfen. Das ist ja eigentlich eine ganz gute Sache. Wir hatten zum einen über ein Konzert gesprochen in Münster, gleich zu Beginn der Tour. Ich glaube, es war der zweite Termin der Tour, also ganz am Anfang noch, im Anfang September, wo ein Konzert in Münster im Jovel direkt ausgefallen ist. Und das hatte mich interessiert, warum. Also ich habe das nicht mehr rausklamüsert bekommen. Ich habe Merten gefragt, ich habe Dulli gefragt, der ja noch nicht bei den Bates war, aber der ja als Support mitgefahren ist, als Schüssler Dü, hat ja den ersten Support gemacht bei dieser Tour. Und die wussten es nicht mehr. Und es kam aber dann die Info von unserem lieben Beppo, unserem rasenden Reporter, der da irgendwie ein Interview drüber gehört, gelesen, ich weiß es nicht mehr, hatte, wo die Info drin stand, dass Zimbel tatsächlich bei diesem Konzert einen Bierbecher an den Kopf geschmissen bekommen haben soll.
Ja, ist das
und
denn?
Irgendwie nicht drauf klarkam. Also ich weiß nicht, ich habe es nicht so verstanden, dass er sich irgendwie verletzt hat, sondern dass er irgendwie, weiß ich nicht, Schnauze voll hat und gesagt hat, wir spielen jetzt hier heute nicht weiter.
Okay.
Irgendwie so habe ich es verstanden. Also ein Bierbecher, Zimbels Kopf, soll der Grund gewesen sein. Das nur als Nachtrag, gibt es wohl irgendwie ein Interviewmaterial. Und ein Fehler, der mir unterlaufen ist, ich weiß gar nicht, ob es irgendjemand mitbekommen hat, aber der Ehre halber, ich habe Rote Armee-Fraktion gesagt. Das ist natürlich das lustige Wortspiel, warum der Name dieser Firma ja so toll ist, aber genau der ist es ja nicht, sondern es ist ja noch viel besser, es ist die Rote Gourmet-Fraktion,
ja.
Der Catering-Service. Mein Gott, ja, liebe Grüße an Ole. Genau, und das ja, führt uns jetzt zu einem dritten Punkt, der so ein halber Nachtrag ist, aber auch eine super Überleitung schon für die kommende aktuelle Sendung, wo wir uns so im Jahr 97 bewegen und die zurückliegende katastrophale Kicks and Chicks Tour, die, wie Bernie mehrfach betont hat, wirklich Hölle war für alle Beteiligten, irgendwie verdauen müssen und irgendwie da rauskommen müssen. Und wie es dann weitergeht. Das wird spannend. Und dieser halbe Nachtrag, halbe Überleitungspunkt betrifft ein gewisses Konzert, auch noch relativ zu Beginn der Kicks and Chicks Tour. Das war nämlich der 8.10. In Hannover im Kapitol. Und da ist was mit Pogo passiert. Wir hören mal die Stimme von Stefan Möhlenbruch dazu. Der war nämlich da an dem Abend.
Laden war fast ausverkauft, da gehen knapp 2000 Leute rein, mit oben noch Tribüne und so und Pressetribüne, und das war schon wirklich ein Riesending. Und ich war mal wieder erste Reihe, da war ich wirklich geschockt tagelang, weil das Konzert war so in der Mitte angekommen, es ging so auf den letzten Part zu, und sie spielten Dinosaur in der langsamen Version. Und neben mir, erste Reihe, waren, ich weiß nicht, ob das Oiskins waren oder irgendwie, jedenfalls, die waren nur am Pöbeln. Die waren wirklich nur am Provozieren die ganze Zeit. Irgendwann ging es dann so weit, so von wegen, weiß ich noch ganz genau, mit nicht so schnell. Morgen steht da wieder einer Bravo, ihr macht hier einen auf Punkrock, aber immer richtig schön in den Pausen. Und Zimbel hat noch versucht, das Ganze mit seinen Ansagen und so weiter zu übertünchen, aber irgendwann bekam Pogo das mit. Das war links neben mir. Und rechts neben mir war ein Typ, den kannte ich schon von vorherigen Konzerten, auch durchgeschwitzt, genauso wie ich und so weiter, und am Feiern und hier und da. Und da kam wieder irgendein Kommentar, nicht so schnell, ihr Assis oder irgendwas. Auf einmal zeigt er uns einen Stinkefinger. Ja, was? Meint er uns? Pogo, was? Hast du uns gemeint? Und der Typ rechts neben mir, der schon ganz oft dabei war, so, was soll denn das? Und da ist Pogo richtig, ich möchte es nicht aussprechen, aber da sind Worte gefallen. Nee, ich muss anders anfangen. Zimbel ist weggegangen Richtung Verstärker und hat sich das angehört. Der Klube rief dann nur rüber von wegen, du weißt aber schon, dass wir ohne die Zuschauer nicht hier wären und jetzt ist gut und so weiter. Und da war ich geschockt. Da war ich wirklich tagelang geschockt. Bin nach Hause gefahren, hab das meiner Freundin erzählt und so weiter. Ach, haben dir deine Götter wehgetan? Ich so, Moment, das war ja Pogo, das war ja Pogo. Und so, ne? Und ich weiß nicht, was da Pogo geritten hat, aber das war absolutes Schockerlebnis für mich. Also, das war nicht schön. Und das weiß ich noch bis heute. Und dann bin ich raus nach dem Konzert, habe den Typen wieder getroffen aus der ersten Reihe und wir waren fertig. Pogo zeigt uns einen Stinkefinger. Ich seit 92 dabei, er seit Anfang 93. Und nochmal, da sind Wörter gefallen, die dann wirklich persönlich wurden. Ich will es mal so ausdrücken. Und das war die schlechte Erinnerung.
Eieiei, ja, das ist natürlich eine etwas unschöne Episode, wo sich da ein Fan erinnert und Stefan ist ein Riesenfan. Das glaube ich, brauche ich nicht mehr zu betonen. Wer unseren Podcast bisher aufmerksam verfolgt hat, der wird das wissen. Ja, was sagt man dazu? Sascha, wie wird's dir gehen? Stell dir vor, du bist auf einem Konzert, Band, die du richtig geil findest und dann, ja, sagt dir jemand sowas, verhält sich auf die Art und Weise, würdest du das vielleicht nicht so ernst nehmen wie der Stefan, wärst du genauso enttäuscht und angepisst oder kannst du dir das gar nicht vorstellen? Ich weiß nicht, schwierig.
Also ich glaube, wenn es die Band ist, der du hinterherreist, wie der Stefan das ja auch gemacht hat, ich glaube, dann ist das schon, ich könnte mir schon vorstellen, dass das jetzt nicht in so einer suffisanten Art und Weise da irgendwie so gesagt wurde, sondern dass das auch schon von Pogo ernst gemeint war. Ich möchte sie mir jetzt nicht unterstellen, aber ich kann es mir halt gut vorstellen, dass man bei so einem
Ja.
Höhenflug irgendwann mal einen auf dicke Hose macht und dann haut man so einen Spruch raus. Boah, für mich wäre das, glaube ich, tatsächlich auch, dann würde ich sagen, alles klar, das war's für mich. Also das geht auf gar keiner, in gar keiner Position geht so ein Spruch und dann wäre ich auch raus, glaube ich. Dann hätte ich, glaube ich, gar keinen Bock mehr
Ja.
auf die Band.
War ja beim Stefan tatsächlich auch
Genau, und
so.
wäre mit Sicherheit bei dir doch auch, oder? Also das ist ja schon so hart
Ja, ich
krass.
denke auch, also. Ist krass, weil diese ist natürlich eine sehr arrogante Attitüde. Ich habe immer kurzzeitig so ein bisschen im Kopf gehabt, das ist ja irgendwie immer noch, naja, ne, wir sind jetzt halt in dieser Zeit und mit dieser riesigen Tour und mit diesem ganzen Major-Label und Aufbau und ich weiß nicht was, letzten Endes noch so ein bisschen Punkrotz in der Sache drin, wo sich Publikum und Band oder Akteure auf der Bühne ja teilweise auch heftig beleidigt haben in der Punkgeschichte und das irgendwie so dazugehörte. Ich verstehe es aber auch nicht in diese Richtung, sondern es kommt mir wirklich so vor, als hätte eben auch Pogo zu knabbern mit dieser neuen Situation, in der er sich da befindet. Natürlich macht er schon lange Musik, natürlich sind die Jungs schon seit Ewigkeiten zusammen, zigmal auf der Bühne gestanden, Kontakt mit Fans, nichts Neues. Aber diese Kicks and Chicks markiert eben ja auch diesen Höhepunkt der Karriere, diese ganzen riesigen Festivalauftritte, die im Sommer zuvor waren, die ganzen TV-Auftritte, MTV Most Wanted und so weiter. Also ich glaube schon, dass das irgendwie, hört sich zumindest so an, wenn
Ja,
man es erzählt
schon der
bekommt.
Zenit.
Genau, als wäre das so ein bisschen jetzt dieses klassische, ich lasse mal hier den Rockstar raushängen und ja, benehme mich wie eine offene Hose, sagen wir es jetzt mal so. Ja, wie gesagt, Stefan fand das auch alles andere als toll und hat da auch Konsequenzen rausgezogen bis heute.
Krass.
Ja, tut ihm das nicht gut, wenn er da zurückdenkt und da nochmal drüber nachdenkt, was wir sehr gut verstehen können. Aber es zeigt halt eben auch, und wir wollen jetzt hier niemandem an den Karren pissen, wir haben schon angeteasert, das wissen natürlich die Fans auch, dass es jetzt eben eine Zeit ist mit dieser Kicks and Chicks Tour. Wir haben es ja ausführlich beim letzten Mal von Bernie auch gesagt bekommen, es liegen die Nerven blank und das wird vielleicht Pogos Art und Weise gewesen sein, irgendwie damit umzugehen. Simmel hat auf andere Art und Weise reagiert, Klube hat vieles in sich reingefressen, ist krank geworden. Also jeder trägt sein Päckchen, jeder hat sich irgendwie wohl scheinbar auch ein bisschen verändert mit dieser Karriere. Ja, und es wäre jetzt so der Zeitpunkt, wo man sich neu orientieren müsste. Es schafft aber nicht jeder aus der Band mental. So sehe ich das zumindest, oder das ist mein Eindruck. Wir springen trotzdem natürlich rein ins Jahr 1997, was, wie die meisten wissen werden, nichts Gutes für die Bats bedeutet. Ja, wir lassen, würde ich sagen, einfach mal Bernie zu Wort kommen und ihn ein bisschen mehr darüber erzählen, wie es so gelaufen ist nach dieser Kicks and Chicks Tour.
Da hatte das Problem, nach der Kicks and Chicks Tour ist Simple, alle sind nach Hause gekommen, waren durch, aber waren dann zu Hause und waren wieder sie selber. Nur Simple nicht, Simple war weiter Simple. Der war nicht Markus Zimmer, als er nach Hause gekommen ist, sondern der war Simple und hat nur noch Leute angerufen, die er von Tour, Adressen, die er gesammelt hat, da saßen dem ein halbes, dreiviertel Jahr lang jeden Tag 10 Mädels einfach rum, die er angerufen hat und gesagt, komm vorbei. Und die haben zugeguckt, wie er schläft und vorher eine Flasche Schnaps gesoffen hat.
Also, aber er wollte scheinbar nicht allein sein. Das war
der wollte nicht alleine sein und der wollte aber immer noch dieses Ding auf Tour sein. Der wurde nach der Tour wirklich, der hat den ganzen Tag gepennt, ist um 4 Uhr quasi zum Soundcheck wach geworden. Der hatte den Rhythmus drin und der ist aus diesem Rhythmus nie wieder rausgekommen. Und der wurde abends um 8 hat er feuchte Hände gekriegt, weil er nervös wurde, weil er dann auch einen Auftritt ansteht. Aber es hat halt keiner zugeguckt und deswegen hat er sich halt Leute eingeladen, die bei ihm zu Hause sitzen und Hallo? Für ihn dann eingekauft haben, weil er ist ja Zimbel, da kann er kein Klopapier kaufen. So ging das dann.
Wer ist denn da?
Das war eigentlich ganz bitter, muss man wirklich sagen.
Jeder reagiert auf seine Art. Bei Pogo haben wir jetzt gerade einen kleinen Blick drauf werfen können über diese Fanerinnerung. Bernie hat jetzt nochmal auf Zimbel geguckt, weil das natürlich für ihn auch ein viel größeres Thema war. Und ich finde es schon krass, wenn man das so hört. Also ich habe auch gerade, oder wir haben gerade nochmal so ein bisschen drüber gesprochen, das ist ja tatsächlich so ein bisschen kindlich naives Leben führen, sag ich jetzt mal, ne? Also wenn man sich vorstellt, man holt sich irgendwie andere jugendliche Freunde zum Abhängen, damit man nicht alleine ist und man trinkt und trinkt halt so viel, bis man dann irgendwie pennt. Also null Tagesstruktur, null Rhythmus, sag ich jetzt mal, außer die einem die Flasche vorgibt oder möglicherweise auch irgendwie ja, diese Erinnerung an die sich ein, klar, die innere Uhr, die haben wir alle, ne? Wenn du jeden Tag um 16 Uhr irgendwie Soundcheck machst oder so, dann klar merkt sich der Körper das irgendwie, aber so gar keine Anstalten auch zu checken, okay, das ist jetzt ja erstmal wieder vorbei, diese Phase. Ich muss mir jetzt irgendwie wieder einen anderen Rhythmus. Völliges, der eine wird vielleicht sagen, am Leben vorbeilaufen. Andere würden sich vielleicht auch damit identifizieren können. Also es muss natürlich auch sehen, Zimbel ist irgendwie ja auch nicht umsonst eine Künstlerfigur. Und häufig haben eben Künstler derartige, ja, seltsame Ambitionen. Also ich finde zum Beispiel sehr bestechend und tatsächlich auch sympathisch, dass Udo Lindenberg, der ja für mich auch irgendwie Punk ist, ne, total vom Verhalten irgendwie, obwohl er auch natürlich den Mainstream und die großen Bühnen und das Showbusiness sozusagen mitgemacht hat, hat er ja auch eine sehr intensive Punkphase und übrigens auch eine sehr intensive Alkoholismusphase gehabt. Also ich glaube, der war auch häufig kurz davor, das nicht daraus zu schaffen. Aber wir wollen das gar nicht großartig, aber Udo Lindenberg hat zum Beispiel, der wohnt ja nur im Hotel, ne? Ja. Also das ist ja bekannt, dass er nur in Hotels wohnt und in dem Moment hat er mal gesagt, wo er aufhört, in einem Hotel zu leben, also wirklich zu wohnen, eine Wohnung zu haben, wäre er nicht mehr Udo Lindenberg oder er wäre ein anderer Mensch. Und das finde ich irgendwie total eingängig, weil es ist ja wirklich eine völlig andere Lebensstruktur, sich irgendwie diesem Alltagstrott zu verweigern, ne? Diesem jeden Tag Einkaufen im Supermarkt und ich weiß nicht was. Das einfach irgendwie für uns normallos und normal lebende Menschen irgendwie unvorstellbar und deswegen so weit weg und verrückt, aber ja irgendwie auch gar nicht mal unsympathisch, wäre diese verdammt viele Sauferei in der Sache nicht so präsent. Ne? Das muss man natürlich sagen, bei aller Sympathie für einen exzentrischen Lebensstil. Ja, und dann die ganzen Mädels, die da rumsitzen, wo er die Nummern auf Tour abgegriffen hat sozusagen. Jessica Yeti hat ja auch erzählt, Zimpel hat tatsächlich eine Schar von Frauen und Mädchen hinterlassen. Also das muss man sich wirklich so vorstellen. Er hatte tatsächlich gerade in dieser Zeit in Klammern natürlich mehrere Freundinnen gleichzeitig. Und es war gar nicht unbedingt so, dass die das nicht wussten oder dass das jetzt irgendwie... Also eigentlich war es ein Netzwerk von Mädels, die sich um ihn gekümmert haben und eben ja sein Klopapier gekauft haben und ihn geweckt haben, wenn es irgendwie sein musste und sich gesorgt oder ihn umsorgt haben, weil er es, glaube ich, brauchte. Er hat es vielleicht auch genossen, klar, es hat ihm so ein bisschen was von seiner Star-Allüre irgendwie gegeben. Aber es ist natürlich schon auch irgendwie skurril aus einer gewissen Perspektive. Ja, aber so ist die Situation für Zimbel nach der Tour zumindest. Und wir wollen das Ganze mal noch ein bisschen vertiefen und Bernie noch ein bisschen was darüber erzählen lassen.
Er musste angehimmelt werden und musste Rockstar sein. Und wenn du nach Hause kommst und schließt die Tür ab, sagst, ich muss jetzt mal einkaufen, damit mein Kühlschrank wieder voll ist, dann bist du kein Rockstar mehr. Und das hat Zimbel halt irgendwann, ging nicht mehr. Dieses Umschalten von Rockstar sein auf, ich bin ein ganz normaler Mensch und muss auch mal Sachen einkaufen und muss zu Hause, muss jetzt auch nicht was kochen unbedingt, aber vielleicht auch mal schaffen, selber was zu bestellen zum Essen. Also es wäre auch schon was gewesen. Wollte er nicht. Und daraufhin hat er halt immer die ganzen Tourbekanntschaften eingeladen, angerufen und im Wechsel saßen die dann alle bei ihm rum. Und die waren halt immer auf Tour dabei. Es war unerträglich. Das war wirklich schlimm und das war, wenn du auch wirklich, also als Band von der Bühne kommst und die haben jetzt auch nicht irgendwie nur 45 Minuten gespielt, das war auch wirklich immer ein hartes Set, das war schnell und die waren echt im Arsch und gerade Klube, der körperlich krass arbeiten musste, dann sitzt du da hinten und das hat noch keine 5 Minuten gedauert, dann ging schon die Tür auf und Tim sagt, kein Problem, komm rein. Der war halt so und alle so, ganz ehrlich, muss das jetzt sein? Und das waren immer, gab es immer Spannungen dabei, weil die halt, also irgendwann war das okay und Klube fand das auch nicht scheiße, dass da irgendwie viele Mädels dabei waren und so, aber das wurde irgendwann, hat es überhand genommen.
Ja, das stelle ich mir auch ziemlich anstrengend vor, wenn man jetzt gerade so eine Show gespielt hat, irgendwie 2 Stunden knapp am Schlagzeug gesessen, 4 Liter Wasser ausgeschwitzt, völlig fertig, erstmal runter von der Bühne, rein in den Backstage und du hast gerade dein Handtuch dir wahrscheinlich zum Schweißabwischen über die Stirn gefahren und zack geht die Tür auf und es kommen 30 Teenager rein. Sascha, wie geht's einem da als Musiker?
Da darf ich nicht drüber reden. Das Netzwerk der Musiker drängt mich dazu, nicht darüber zu reden. Boah, nee, würde ich die Krise kriegen. Ja. Würde ich die Krise kriegen. Mich nerven schon 1-2 Leute, die und am besten immer noch irgendwie, also wir haben jetzt zum Beispiel am Wochenende auch eine Show gespielt. Und dann im Backstage-Bereich, der war riesengroß, total geil, kamen dann halt auch irgendwelche Leute von der anderen Band. So, das war jetzt vor unserer Show, das hat mich schon genervt, weil wir uns gerade am Umziehen waren. Das finde ich schon irgendwie ein bisschen nervig, die dann auch dann da gegessen haben und keine Ahnung, ich kannte diese Menschen ja gar nicht. Und hinten raus das gleiche Spiel in Grün, du kommst eigentlich im Backstage-Bereich und willst jetzt erstmal kurz als Band irgendwie für dich sein oder vor allem auch dich wieder umziehen und dir mal kurz irgendwie ein Deo aufschmeißen. Und dann sind da irgendwie Leute, mit denen ich unterhalten muss. Ja, nervt. Also ich meine jetzt, wir sind ja nur eine kleine Band, wir sind ja nicht annähernd so bekannt wie die. Ne?
Ja. Und Es sind keine 30 kreischenden 15-Jährige,
Gott sei Dank nicht,
die dann da bei euch reinstürmen. Ja, also natürlich, wir haben ja von vornherein darauf hingewiesen, Kluber hat es ja auch so gesagt, Mädchen waren wichtig, die wollten sie schon haben, der fand das auch nicht kacke, hat Bernie ja auch gesagt, aber es nahm dann doch irgendwie Überhand und ja, es ist halt was anderes jetzt 96 mit Bravo und dieser ganzen Reichweite als noch in Eschwege, wo dann vielleicht da mal zwei, drei nette Damen irgendwie vor der Tür warteten. Ja, stellt man sich anstrengend vor. Zimbel scheint das aber irgendwie zu brauchen. Also wir hören immer wieder, er braucht diesen Pulk an Mädchen, an Frauen, an weiblicher Aufmerksamkeit um sich rum. Wir werden vielleicht irgendwie Richtung 98 nochmal drauf zurückkommen. Jedenfalls ist das so ein bisschen Zimbel-Situation jetzt nach dieser Kicks and Chicks Tour. Der sitzt in seiner Einzimmerwohnung irgendwie in Kassel und hat ständig die Bude voll mit Mädels und ja, ist dem Alkohol nicht abgeneigt. Ja, und dass irgendwie nach dieser Höllentour jeder irgendwie eine Pause braucht, das ist völlig klar. Wie gesagt, auch Kluge mit seiner Gürtelrose und die Crew mit ihren Nervenzusammenbrüchen.
Wir haben halt gesagt, jeder muss sich in dieser Pause da jetzt gucken, dass er wieder fit wird, dazu auch Zimbeln. Aber im Endeffekt hat es natürlich auch keiner drum gekümmert. Dass er das nicht alleine macht, war eigentlich klar. Beim ersten Treffen danach, war dann im Proberaum, war so, wie kann man jetzt wieder starten, damit man da irgendwie hinkommt. Und das war damals, war das so diese Coverversion, wo man einfach mal, damit die sich mal wieder im Proberaum und einfach mal zusammen einen Song spielen und das Gefühl wieder von der Band kriegen. Das hat echt gedauert, muss man mal echt sagen. Das hat wirklich lange gedauert, bis sie singen. Ich meine, wir hatten ja dann auch schon das Studio in Kassel und ja auch eine Firma zusammen und so weiter. Und das war ja, da musste natürlich schon was passieren. Und Klube war immer und wollte immer. Klube war da, war immer am Studio und hat am Mischpult gesessen. Und hätte am liebsten jeden Tag zusammen mit denen irgendwas aufgenommen und ausprobiert.
Also immer, wenn ich über die Band, über diese Bandgeschichte, wenn ich mich mit irgendwelchen Leuten, ich unterhalte mich ja hier und da auch mal mit Leuten. Also ich gehe jetzt nicht, also ich kokettiere nicht mit meiner Vergangenheit. Also ich laufe jetzt nicht rum, ey, kennst du mich? Und sowas, das ist mir wirklich, das liegt mir ganz, ganz, ist mir vollkommen fremd. Aber wenn ich mich unterhalte, dann stelle ich persönlich immer fest, diese ersten Jahre, bevor es dann wirklich mit Virgin losging und sowas, so, das war die schönste Zeit. Mhm. Das war halt einfach, da war es aufregend. Mhm. Da haben wir uns gefreut wie kleine Kinder, wenn wir irgendwie mal einen Gig spielen durften. Und das war halt einfach, das war aufregend. Mhm. Das war irre. Das war
also da steckt vielleicht mehr Emotionen drin.
Ja, viel mehr Emotionen. Weil da bist du ganz, ganz... da willst du es den Leuten so beweisen, weißt du, und da bist du halt einfach mit einer ganz anderen Energie ausgestattet. Ne? Zum Schluss ist das dann halt schon auch sehr viel Routine gewesen, das muss man halt einfach sagen, aber das bleibt nicht aus. Ja, das hat immer noch Spaß gemacht. Ne? Aber so diese magische Zeit, das waren wirklich so die ersten Jahre, als es so losging und als wir so langsam uns hier rausgewagt haben aber das ist dann halt auch einfach so diese letzten Jahre, so ab dem Erfolg sozusagen, also ab dem kommerziellen Erfolg, da sind halt doch dann viele Sachen auf der Strecke geblieben. Vor allem Zeit ist auf der Strecke geblieben.
Also Zimbel ist im Prinzip abgestürzt, das begann schon auf Tour. Wir haben gehört, er hat dann auch angefangen, sich ja das Koks dann irgendwie vorm Auftritt immer schon reinzuziehen und in der Kombination mit dem Alkohol und immer mehr von all dem ist natürlich übel. Und es geht ihm jetzt, nachdem diese Tour vorbei ist, nicht unbedingt besser, sondern er lebt weiter so und intensiviert das Ganze im Prinzip auch noch. Und das, was die Band eben von dieser Tour noch weiß, wie schlimm es da schon war, ist eben allen klar, es muss irgendwie die Reißleine gezogen werden. Denn so geht es nicht weiter und man droht eben jetzt tatsächlich Zimbel, damit die Band aufzulösen, wenn er keinen Entzug macht.
Zimbel hat sich ganz gut verkauft, er wusste. Okay. Der wusste, dass er das irgendwie sich zusammenreißen muss und dass das keiner merkt. Und der hat dann angefangen und hat dann einfach die ganze Nummer extremst heimlich zu spielen. Vorher war es immer so, ich mache, was ich will, mir scheißegal. Und dann hat er plötzlich angefangen, dieses heimlich Saufen.
Es ist natürlich jetzt einerseits so ein bisschen, man kriegt Panik, man kriegt mit, wie viel er wirklich konsumiert, was man vorher noch so ein bisschen wegwischen konnte. Und zum anderen glaubt man, weil natürlich diese Band, die Zimbel gegründet hat und die seine Band ist, so ziemlich das Wichtigste für ihn ist im Leben und dass es das Einzige sein könnte, was ihn dazu bewegen könnte, mit seinem Konsum runterzufahren. Leider ist Zimbel zu dieser Zeit da in keinster Weise einsichtig, beziehungsweise ich will jetzt nicht sagen, er durchschaut den Bluff, aber er ist da in der Hinsicht einfach stur. Und jetzt hat man natürlich auf der einen Seite diese Sucht, die dafür sorgt, dass man natürlich nicht damit aufhören muss, weil man muss es ja tun. Und zum anderen kann man es aber auch jetzt mal unabhängig davon ein bisschen verstehen, finde ich. Denn wie gesagt, er hat diese Band gegründet und die anderen drohen ihm jetzt, wenn du nicht aufhörst, dann werden wir die Band auflösen. Ist natürlich eine ganz, ganz heikle Situation. Man möchte sich drüber unterhalten. Es wird im Mai, am 22. Mai 97, dann ein Treffen angesetzt, bei dem die Band drüber sprechen möchte. Aber Zimbel kommt nicht. Der Rockstar denkt sich, ihr könnt mich mal. Ich bin The Bait sozusagen. Und ohne mich läuft sowieso nichts. Das heißt, eure Drohung ist natürlich in gewisser Weise hohl. Trotzdem wird es ihn nicht kalt gelassen haben, diese Situation. Und sie wird wahrscheinlich auch nicht unbedingt zuträglich gewesen sein, dass er vielleicht irgendwie sich ein bisschen entspannt oder so. Aber man hat jetzt eben auch diesen Druck. Man merkt, das geht hier bitterböse aus, wenn wir nicht irgendwie mal was machen. Und einen Monat später meldet sich Zimbel dann wiederum bei Bernie, teilt ihm offiziell mit, dass er keine Therapie machen wird und dass man seinetwegen dann die Band auflösen soll. Also er stimmt dem zu. Wir haben natürlich so verschiedene Stimmen auch hier und da mal zwischen den Interviewzeilen dazu bekommen. Und ich weiß auch gar nicht, ob das ein Buch ist oder so, aber es wird an irgendeiner Stelle, gibt es diese Info, dass Zimbel gesagt hat, also wenn ich das jetzt gedanklich durchspiele und ich mache diese Therapie und sie hat vielleicht sogar Erfolg, also ich werde clean, ich werde immer ein trockener Alkoholiker sein, ich werde immer das Verlangen haben zu trinken und es ist ja so bei Alkoholikern, das ist halt ein lebenslanger Kampf, also selbst wenn die es schaffen, abstinent zu sein, diese Versuchung, also nicht nur mit Alkoholikern, mit sämtlichen Abhängigen von harten Drogen über langen Zeitraum, es hört im Prinzip nicht wirklich auf, dass man dieses Verlangen hat, man lernt halt eben nur Mechanismen, die zu unterdrücken und es war für Zimbel keine besonders lebenswerte Vorstellung, so wie ich es rausgehört habe oder so, wie ich es verstanden habe. Was man natürlich irgendwo auch ein bisschen verstehen kann, wir Menschen sind nun mal frei und eben auch frei, so stur zu sein, wie wir nur wollen, selbst wenn es selbstzerstörerisch ist. Dazu kommt natürlich noch, dass man ja Rockstar werden wollte und die Rockstar-Attitüde, die nicht nur Zimbel, sondern auch Klube und viele andere, auch Armin und so, da in ihrer Jugendzeit eingeatmet haben und diese Vorbilder, das waren, und auch das ist ein Zitat, ich glaube, das kann man bei Linus Buch nachlesen, wie Zimbel sagte, alles völlig kaputte Typen, ja, also seien es die Stones, seien es die Beatles, seien es, weiß ich nicht, die Ramones, Drogen und Exzess und Abstürze und all das gehörte irgendwie zum Bild des Rockstars dazu. Und wenn das jetzt alles nicht mehr erstrebenswert ist,
was bleibt dann noch?
Weil man so vernünftig geworden ist, was bleibt da noch? Genau. Für die meisten Menschen bleibt da, wenn sie mal in sich gehen, eine ganze Menge. Für Zimbel aber möglicherweise nicht. Und das darf man auch nicht verurteilen, finde ich. Andererseits ist es natürlich harter Tobak.
Jedes Schnapsregal gleicht ein Minenfeld, auf dem ich tanzen will, bis alles in Scherben fällt. Für die Ewigkeit, für immer. Manchmal geht's so und manchmal ist es schlimmer, die Freiheit zu entscheiden, wie ich leide. Ein Stängerin auf des Messers schneide.
Mitte 97 ist die Situation, dass Zimbel sagt, wir lösen diese Band auf, denn ich werde keine Therapie machen. Das war eure Bedingung für die Weiterführung der Band und dann ist das Ganze hier vorbei. Wir haben also im Prinzip eine Bandauflösung 1997 und nicht erst 2000, wie es dann passieren wird. Und das ist natürlich eine krasse Nummer. Also ja, kurz darauf verfasst Bernie dann einen Brief. Also er muss natürlich Zimbels Ansage sozusagen Folge leisten und als jemand, der da zuständig dann ist für die ganze Bürokratie und die Firma Bates, ja, informiert er eben darüber, dass ja, alle auf demselben Kenntnisstand sind, also alle Bates-Mitglieder und die Crew und wer da alles noch dran hing, wird halt darüber informiert, dass die Band aufgelöst wird und dass jetzt gewisse Vorgänge anstehen. Also das ist tatsächlich die Situation Mitte 1997. Und ja, wie gesagt, Zimbel kommt nicht zu dem anberaumten Treffen. Der macht so sein eigenes Ding irgendwie in der Zeit. Der separiert sich von der Band, der hat zig Bekanntschaften und ist irgendwie in einer anderen Welt sozusagen. Also ist er sowieso vielleicht schon immer mal wieder so zeitweise, aber in dieser Zeit ganz intensiv. Es gibt eine offizielle Pressemitteilung dann. Es ist natürlich die Frage, was ist los mit der Band? Es wird erstmal gesagt, die Bates machen ein Jahr Pause. Das passiert dann aber gar nicht. Also was ja vielleicht auch gar nicht schlecht gewesen wäre, die hatten die Rückendeckung vom Label, das tun zu können. So wurde es mir zumindest gesagt, aber schon ein paar Monate später gibt es dann auf einmal
krass
das Comeback oder wie auch immer und man geht ins Studio und nimmt einfach neue Songs auf für die Intravenus. Ja, also es ist natürlich eine Zeit, die so ein bisschen mit Lücken behaftet ist. Das ist aber eine Zeit, wo, wie gesagt, die Bates nicht zusammen sind. Sie sind getrennter Wege und jeder muss irgendwie so ein bisschen sein Ding machen. Und irgendwie wird so eine Art Schwamm drüber oder Zimbel hat halt einfach seine Meinung geändert. Wir lösen die Band doch nicht auf. Und dann macht man halt weiter. Von dieser Androhung oder dieser Pistole auf die Brust, dass das nur läuft, wenn er eine Therapie macht, ist offensichtlich keine Rede mehr. Zumindest nicht in dieser Intensität. Zimbel sagt, er ist so weit einsichtig, dass er denkt, er muss ein bisschen runterfahren und er will sich selber ein bisschen kontrollieren und regulieren. Weniger Schnaps, mehr Bier, weniger harte Drogen, ein bisschen auf sich achten und so. Aber wie ernst kann man das nehmen von jemandem mit seiner Suchtgeschichte und mit seinem Konsum, das ja war wahrscheinlich den meisten Bandmitgliedern und dem Management und der Crew irgendwie klar, dass das keine sichere Kiste ist.
Wir haben ihm damals angeboten, deswegen gibt es ja so eine Dingsklinik hier, wie heißt diese
Betty Ford Klinik,
die gibt es ja in der Schweiz, muss ja nicht nach Amerika, also die gibt es in der Schweiz auch. Und da haben alle in der Band gesagt, wir würden alle Kohle dafür geben, damit er das macht, ja. Geht dahin. Da geht es nur um genau solche Leute, die das Problem haben, dass sie einfach berühmt sind und dass sie damit nicht klarkommen, wenn sie irgendwo in ein Krankenhaus geschubst werden, wo halt normale Alkoholiker sind.
Unter diesen Vorzeichen sozusagen macht man dann doch irgendwie erstmal weiter. Ja, und wir haben die erste Single des neuen Albums, die dann auch bei Stefan Raab zum Beispiel beworben wird. Man ist wieder unterwegs, man ist wieder bei Viva, man war im Studio, man hat die Intravenus aufgenommen und die klingt zum Beispiel so. You could say this was an independent love song. It's nothing like to us what love meant to them. But it's not to say the love we have isn't bigger, that's strong. I'm doing it a different way. I'm doing it a different way. You might say this is another boring love song. To be together and forever be true. And so today it's much the same as it was then.
Go down, go down now. So
Genau, der Independent Love Song, das war die Single-Auskopplung. Ja, produziert natürlich wieder von Martin Wagnitz, da hat sich nichts geändert. Auch wieder wird das Musikvideo zur Single in Wien gedreht. Da waren wir ja schon mal mit den Bates. Diesmal im Stil von Schweigen der Lämmer. Man hat also jetzt schon mehrere Filme durch sozusagen. Genau, und das ist im Dezember 97. Da wird die Intravenus eben aufgenommen und 98 kommt sie dann raus. Auf der Platte sind ziemlich viele Gastmusiker. Einer davon ist Till Scholze, wir haben auch schon über ihn gesprochen. Speedfinger ist sein Spitzname, weil er so flinke Finger an der Gitarre hat. Und den kennen wir noch aus den guten alten Haunted Henschel-Zeiten. Wir erinnern uns, Haunted Henschel, Label Buddies bei Black Fantasy. Kommt einem jetzt irgendwie schon sehr, sehr lange vor.
Gott, so lange her.
Ende des Jahres 97, genau. Aber so hat es angefangen. Und genau, der war bei Haunted Henschel, war dann Geschäftsführer der Mutter. Vor einiger Zeit hat er auch damit aufgehört. Till hat allerdings das Gitarrensolo gespielt bei Over You. Und wir haben natürlich gefragt, wie es zu dieser Zusammenarbeit kam.
Die haben mich gefragt und ich habe ja gesagt. Und es hat auch Geld gegeben, war halt in Ordnung. Oh, habe ich das versteuert? Ich glaube nicht.
Also nee. Schlichtweg Gastmusiker.
Ja, ja, ich glaube, das war auch, die waren einfach freundlich. Also die waren auch wirklich, das ist auch so die Bates. Ich habe nie gewusst, wie groß die eigentlich sind. Das habe ich nie gecheckt, weil ich die halt kannte. Ne? Und die waren dann auch nicht irgendwie abgehoben. Ja.
Genau, Independent Love Song haben wir jetzt schon von der Intravenus gehört, genauso wie einen kleinen Ausschnitt von Over You. Ja, was passiert noch so in dieser Zeit? Wir gehen natürlich auf das Album noch ein bisschen näher ein, aber da wir ja gerade auch drüber gesprochen haben, was macht Cymbel überhaupt in diesem Dreivierteljahr? Also man weiß es von den anderen jetzt auch nicht genau, aber man könnte es jetzt relativ einfach erfragen, denn sie weilen ja Gott sei Dank noch unter uns. Aber es ist natürlich, man weiß nicht, außer abhängen mit vielen Mädels, die für ihn Klopapier kaufen und ihn irgendwie umsorgen. Was macht Cymbel so? Er ist auf jeden Fall häufig in der Mutter zu Gast, so viel kann man sagen. Und da trifft er an einem Abend auch den lieben Holger. Wir haben natürlich mit Holger schon gesprochen. Ihr wisst mittlerweile, es ist der Sänger der Lost Lyrics. Und der trifft Cymbel am Tresen und sie sprechen ein bisschen über alte Schlager und schmieden einen Plan. Wir hören mal, was da genau los war.
Ich glaube, dass die Idee oder die Vorbesprechung hier auch in der Mutter stattfand tatsächlich. Mit Cymbel genau. An so Kneipenabenden, man hört Musik, man spricht über Musik. Gut, wir sind jetzt beide keine Christian Anders Die Hard Fans gewesen, aber ich kenne den Schlager schon seit meiner Kindheit. Cymbel kannte das auch und dann haben wir darüber unterhalten und wir hatten eben auch vor, dieses Lied mal zu spielen, aber so, dass ich das Ganze alleine singe, weiß ich jetzt nicht. Es ist jetzt Coverversion von Schlager halt, ist ja für eine Punkband auch nicht gerade so das Ruhmesblatt schlechthin. Also wenn, dann soll es, wenn wir das machen, dann machen wir es, soll es ein bisschen originell sein, noch eine Note haben, irgendein Element, was dem Ganzen was Besonderes verleiht und dann gefragt war kein Problem. Also offensichtlich, das wusste ich gar nicht, dass die gerade viel Zeit hatten und wenig andere Sachen zu tun oder nichts Besseres, keine Ahnung. Der Kontakt war am Ende über Martin. Besagten Martin eben Wagnitz dann auch leicht hergestellt, beziehungsweise wir hatten in Martins Studio nämlich diese Mann spricht Deutsch aufgenommen und das war ja, wie gesagt, das, ich glaube, Room Number One hieß es auch, das Studio, Basement Room Number One, nach dem Titel der Bates eben und da tauchte auch gelegentlich mal einer auf, dann kam der Rapmaler rein oder so, holte da, weil da auch Lager war mit Gitarren, wo die Gitarrenkoffer und das Equipment rumstand und ich glaube, sie haben auch geprobt, unten in dem Komplex der Sickingenstraße hier in Kassel. nebenan haben sie geprobt und dann kam immer mal einer rein und der Zimbel war dann eh mal da und es ging auch ruckzuck. War ja, wie Till schon gesagt hat, ein sehr, sehr guter Sänger eben auch und hat das sehr schnell eingesungen und so kam es zustande halt, genau.
Ja, genau, da wurde dann drum gebeten, dass das nicht so an die große Glocke gehangen wird, haben wir gerade gehört, dass Zimbel da wahrscheinlich einfach so an der, als freier Mensch in einer Kneipe sitzend beschlossen hat, einen Coversong mit den Lost Lyrics zu machen, weil man vielleicht auch möglicherweise mit ihm gar keinen Kontakt hatte zu der Zeit, also das ist ja jetzt noch 97, dass vielleicht sogar Bernie und die anderen das irgendwie erst so im Nachhinein erfahren haben, dass da diese Kooperation mit den Lost Lyrics zustande kam, am Tresen in der Mutter. Aber wir sind sehr froh, dass das passiert ist, denn es ist ein super schöner Song. Ich mag ihn sehr gerne.
Es fährt ein Zug nach nirgendwo mit mir allein als Passagier. Mit jeder Stunde, die vergeht, bringt er mich weiter weg von dir. Es fährt ein Zug nach nirgendwo, den es noch gestern gar nicht gab.
Schlager ist ja auch dein Metier, Sascha. Na, habt ihr den eigentlich auch im Programm?
Es ist ein sehr schönes Lied, aber ich mag den sehr, gerne, okay. Aber da kam beim Rest der Welt, glaube ich, noch nicht so gut an. Aber ein schönes Ding.
Aha, okay. Ja, vielleicht ändern die ja auch noch ihre Meinung. Ja, ja. Ne? Das ist ja bei denkenden Menschen manchmal so. So, also das war roundabout das Jahr 97. Wie gesagt, wir sind schon im Dezember. Die Aufnahmen zu Intravenus laufen schon und ja, Zimbel hat in diesem Jahr noch mit Holger beziehungsweise mit den Lost Lyrics diese schöne Kooperation gehabt. Ansonsten, ja, hat man sich irgendwie gerade irgendwie wieder erst zusammengefunden und beschlossen, dass man doch das alles nicht so eng sieht mit der Therapie und die Band weiterführt und einfach ganz, ganz dolle die Daumen drückt, dass Zimbel das irgendwie hinkriegt, sich da ein bisschen selbst zu regulieren. Das Einzige, was noch zu sagen wäre, ist, was im Jahr 1997 noch passiert, dass Throw That Beat in the Garbage Can sich auflösen. Ja, wir werden ja bald auch wieder mit und über Klaus Kornfield sprechen. Ja, diese Band gibt es jetzt nicht mehr. Ganz fantastische Band und sehr einflussreich gewesen für verschiedene andere Bands, unter anderem die Swoons, die ja auch sehr Bates-nah waren, sind. Gibt es nicht mehr, leider. So, 1998. Tja, es geht munter weiter. Die Intravenus ist, wie gesagt, das aktuelle neue Album, was dann im April veröffentlicht wird.
Das war der geilste Vertrag, den man sich vorstellen kann. Wäre nirgendwo anders passiert, aber das sagt man ja immer, dass Metalabels dann hinkommen. Wir haben ja keinen Künstlervertrag mit denen gehabt. Das heißt, dass die das Studio bezahlen und dann alle, keine Ahnung, drei Tage da stehen und sagen, ich hör den Hit nicht oder so. Was man so hat, glaube ich, immer so mal mitkriegt. Nee, das ist ein Bandübernahmevertrag. Das heißt, wir haben feste Kohle für ein Band gekriegt. Auf dem Band hätten alle furzen können und gesagt, das wollen wir jetzt. Und dann hätten sie es abkaufen müssen. Hätten wir natürlich keine zweite Platte mehr da gemacht, aber sie hätten es halt kaufen müssen. Das ist das Ding. Das heißt, es war, ich glaube, einmal kam Patrick Ortmann im Studio, aber einfach nur, um abends mit denen saufen zu gehen. Also der hat mal reingehört und gesagt, geile Scheiße, mega, Knallerer, abgefeiert. Und da hat nie einer gesagt, ich weiß nicht, die Single, ich höre sie nicht und das so, gibt's da nicht noch was? Gar nicht. Sagt, nee, und auch Udo Lange hat immer gesagt, ey, keine Sorge, lass die mal aufnehmen, da kommt immer irgendwas bei raus. Da sind immer ein, zwei Songs dabei, die sind immer super. So. Also die sind komplett dem vertraut.
Es gibt dann auch noch so eine kleine Erklärung über diese Pause, die man da sich eine Zeit lang geben musste. Man hat natürlich von der geplanten Auflösung nichts an die Öffentlichkeit dringen lassen. Offiziell gab es eben nur eine Pause und ja, die Band war halt etwas erschöpft, aber jetzt ist alles wieder gut. Das, ja, wenn sich ein bisschen Ironie in meine Stimme geschlichen hat, sei mir das verziehen. Denn, ja, wenn man eigentlich es krass ausdrücken würde, müsste man sagen, dass aufgrund von Drogen- und Alkoholproblemen die Band eigentlich gar nicht mehr existiert oder zumindest nicht existiert hat. Aber man behauptet, das wären einfach nur Gerüchte und ja, man wollte mit diesem Verfrühten zurückmelden, denn eigentlich hatte man ja gesagt, man macht ein Jahr Pause und dann war es doch nur Dreivierteljahr oder irgendwie sowas, diesen Gerüchten den Wind aus den Segeln nehmen. Das ist natürlich schon ein bisschen zurechtgebogen, aber wir gucken natürlich mit einem sehr großen zeitlichen Abstand auf die Sache. Bin mir aber relativ sicher, und das kam auch zum Ausdruck in Gesprächen, dass da schon der ein oder andere auch Bauchschmerzen mit hatte. So ist es nicht. Ja, Klube sagt zum Beispiel auch in dem Buch, er hat sich nach solchen Interviews dann doch immer ziemlich schlecht gefühlt. Nachvollziehbar. Und die Grundstimmung von der Intravenus ist so ein bisschen, das ist jetzt ein Zitat von Klube, ich würde es aber unterschreiben, so ein bisschen düster, depressiv. Und wir müssen natürlich auch so ein bisschen mal über den Namen sprechen. Intravenus. Intravenus. Erinnert uns das nicht an ein ja, Wort, was irgendwie auch in die Nähe von Drogen gerückt werden kann? Ja, intravenös natürlich. Und das bezieht sich tatsächlich auf ja, das Verabreichen der schlimmsten aller Drogen, nämlich Heroin, wobei ich weiß gar nicht, heutzutage,
wahrscheinlich gar nicht mehr.
Das war, ja, glaube ich, sehr, sehr, weiß, nee, ne, also mit Sicherheit noch schlimm genug, aber also zu meiner Jugendzeit und zu deiner bestimmt auch, war das immer so das ganz krasse, das allerletzte, ich weiß nicht, wir haben alle Kinder vom Bahnhof Zoo gelesen, glaube ich.
Ja,
ganz fürchterliche, schreckliche Droge. Ist natürlich auch so, keine Frage, aber heutzutage weiß ich nicht, was man alles so hört. Aber wir wollen nicht abschweifen. Fakt ist, dass die Frau, die uns tatsächlich als Zimbels große Liebe im Leben im Nachgang so aus der Nachsicht betrachtet, bezeichnet wurde, die liebe Trudi, ist nicht ihr richtiger Name, deswegen können wir das, glaube ich, sagen, tatsächlich abhängig von dieser Droge geworden ist. Und es ist natürlich schon irgendwie sehr naheliegend, dieses intravenös irgendwie auf sie zu beziehen. Es gibt außerdem auf diesem Album sehr viele Texte über Frauen oder generell Beziehungen zu Frauen. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass eben Frauen und Beziehungen zu Frauen das Thema oder das Konzept dieses Albums sind. Das heißt jetzt nicht, dass sich jedes einzelne Lied auf eine Frau bezieht. Da gehe ich auch nicht von aus. Ich denke, es sind verschiedene. Aber das ist schon irgendwie eine Art Konzeptalbum in gewisser Weise. Die düstere, depressive Grundstimmung erklärt sich dann natürlich recht deutlich, wenn man bedenkt, dass eben, wie gesagt, Zimbels große Liebe abhängig geworden ist von dieser schlimmen Droge.
Da bin ich ja schon fast verwundert, dass das Zimbel nicht heroinabhängig geworden ist. Da hat er wirklich Respekt vor gehabt.
Da
hat er echt Angst vor gehabt. Aber alles andere war jetzt irgendwie überhaupt kein Thema. Und da, das fand ich echt verrückt, weil eigentlich für mich war das der Kandidat, der irgendwann, das haben auch alle gedacht. Ja. Alle haben gedacht, ja, ein drogenabhängiger Sänger.
Es ist natürlich dann entsprechend auch viel Gefühl im Spiel und ich finde auch sehr viel bittere Ironie. Also ich finde, dieses Album ist für mich eins gewesen, was ich sehr oft hören musste, um damit irgendwie warm zu werden, aufgrund dieser düsteren Stimmung. Ich weiß nicht, bei dir ist es ja so, du hörst ja ganz gerne so etwas melancholische Musik auch. Für mich ist es immer etwas unangenehm und auf dieser Platte ist das so gepaart mit, also man hat ja diese vielen Streicher auch, die das so unterstreichen, aber gleichzeitig hat man irgendwie sowas Bissiges, sowas Abgeklärtes, sowas fast schon Boshaftes dabei, eine ganz komische, ich würde mal sagen, psychologisch interessante Platte irgendwie, ja, zumindest meine Meinung.
Auf jeden Fall die interessanteste, was in der Hinsicht interessanteste Platte von allen. Das muss man schon dazu sagen. Interessant, meine ich jetzt. Ne? Nicht, ob die Songs gut sind oder
genau,
Dings, aber
die ist
schon sehr, sehr, sehr schräg.
Ja, ich hate die Platte auch nicht. Also wie gesagt, ich würde auch jederzeit gestehen, dass ich die frühen Bates besser finde und lieber höre als die späten Bates. Aber ich kann mit den späten Bates tatsächlich auch was anfangen. Diese Platte hat aber wirklich fünfmaliges Durchhören
Krass.
gebraucht, um irgendwie sie zu erfassen. Ja, und es werden jetzt erstmal ein paar Warm-up-Gigs gespielt. Also man muss sich langsam so ein bisschen wieder an die Bühne gewöhnen, denn wir haben jetzt hier den ersten Termin für Warm-up am 3. April 1998 in Marl im Schacht 8. Und wenn wir uns erinnern, dass das Ende der letzten Tour, also der Kicks and Chicks Tour, so ungefähr im März war, dann sind es jetzt tatsächlich auch 12 Monate gewesen, die man nicht auf Tour war. Das ist natürlich für die Bates eine ziemlich lange Zeit, in dieser Zeit vor allem. Aber die werden schon, denke ich, klargekommen sein. Einen Tag später spielen sie dann in Kaisersesch Musical Box, wobei da auch wieder so ein dickes Fragezeichen ist. Eventuell war es auch erst der 7.4., man weiß es nicht. Es gibt halt eben in dieser Zeit einige Termine, die dann doch nicht gespielt wurden oder so, was teilweise mal mit Simples Zustand zusammenhing, manchmal aber auch völlig andere Gründe hatte. Aber da haben sich unter anderem deswegen auch mal so Unstimmigkeiten reingeschlichen. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob diese Termine in der Schweiz, die da noch angehangen wurden, ob die nicht alle abgesagt wurden. Ich meine, ich hätte da irgendwie einen Kommentar gelesen. Das weiß ich jetzt nicht, aber vielleicht kann da ja noch jemand was zu sagen. Genau, das waren so zwei Warm-up-Termine. Erster, wie gesagt, in Mal und der zweite, nicht ganz klar, war er jetzt am 4. oder am 7.4., ist aber vielleicht auch nicht ganz so wichtig. Ja, und dann startet sie diese Frühjahrstour der Intravenus. Wir haben wieder einige Termine und das ist wieder Saschas
Ich kann das so gut. 11.4. in Krefeld in der Kulturfabrik, am 12.4. in Bremen Modernes. Am 14.04. in Hamburg in Markthalle, ach, immer noch schön. 15.04. Braunschweig FBZ. 17.04. Chemnitz Kraftwerk. 18.04. Cottbus Gladhaus. 19.04. Halle Easy Schnorre. Das ist fast jeden Tag bis dato, ne? Also fast durchgezogen. 22.04.
Ja.
Nürnberg im Hirsch. Am 23.04. Frankfurt am Main in der Batsch Cup. 25.04. Stuttgart Röhre, gibt es auch nicht mehr, auch ein fantastischer Laden. 26.04. Mannheim, Alte Feuerwache. 29.04. Winterberg in der Grube. 30.04. Hamm Maximilianspark. 1.05. dann in München in der Muffathalle, auch schon oft gewesen, ne? Die Jungs. 3.05. Berlin im Loft. Dann geht es rüber am 7.05. nach Innsbruck. Ins Utopia, am 8.5. nach Linz im Posthof, am 9.5. nach Wien in die Arena. Schönes Konzert mit Millencolin, Sans Secours und Bouncing Souls. Was war das denn da? Was weiß ich nicht.
Super Line-up auf jeden
Ja,
Fall.
großartig, wie so ein Tagesfestival fast schon. Krass. Dann eine Woche später ungefähr, am 15.5. Gab es wahrscheinlich also einen schönen Aufenthalt mittlerweile dann da in Österreich-Schweiz die Ecke. Hatten wir ein paar Tage Zeit, ne? Also 6 Tage, 15.05. dann Zug im Galvanic, im 16.05. Wintertour im Albany, 17.05. Basel im Sommercasino, 21.05. Weiden im Zelt und am 22.05. Osnabrück im Heidepark. Also da waren die ja nur, also sowas von jedes Mal.
Ja, und wahrscheinlich war auch Beppo wieder da.
Natürlich.
Und ich meine mich gerade dran zu erinnern, dass ich mit einem gemeinsamen Bekannten von Beppo und mir
Das bin ich.
mich unterhalten habe. Nee, das bist nicht du, das ist der liebe Carlos. Der meinte, er wäre mit dem Beppo da gewesen und da hätte es eine Art Meet and Greet vorher gegeben. Also man hätte die Bates in so einem Plattenladen da treffen können, vor Ort irgendwie. Und da war ja Autogrammstunde, sowas in der Art, ne? Und da wären die mit den Bates zusammen hingefahren im Auto und es wäre kein Schwein gekommen.
Oh nein.
Und da sind die halt einfach wieder
Komm, wie
weggefahren.
traurig.
Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich werde das recherchieren und Bericht erstatten,
Bitte.
Spätestens in der nächsten
Ja,
Sendung.
Folge 18.
Genau, die Frage ist jetzt natürlich so ein bisschen, wie ist jetzt die Stimmung? Also wir hatten die Kicks and Chicks mit Katastrophenstimmung, alle keinen Bock mehr, alle krank, alle fertig und drauf und ich weiß nicht, alles Schlimme, was man sich vorstellen kann. Crew genauso. Und jetzt ist man ja wieder auf Tour. Also man hätte ja jetzt verstehen können, wenn jetzt vielleicht auch die Crew gesagt hätte, boah, nie wieder mit euch. Es war ja, so furchtbar. Ja, ja. Sucht euch jemand anderen, ich weiß es nicht. Und da hören wir uns mal an, wie so die Stimmung war. Bernie.
Und nach dieser Pause hieß es, machen wir nicht nochmal. Wir fahren nicht nochmal mit so einem großen, sondern alle nur noch zusammen in einem Nightliner. Auch Zimbel hat sich da selber ein bisschen auch beschnitten und gesagt, das ist vielleicht ganz gut, wenn ich da mitfahre. Und da hat er eine richtig gute Phase gehabt, als wir dann nochmal los sind. Das war dann so 98. Das war eine richtig super Tour, weil Zimbel wirklich gut drauf war. Und gesagt hat, ich will gar nicht mehr in ein Hotelzimmer, weil ich weiß ja, was ich da mache. Mhm. Und wenn ich dann mit dem Nightliner bin, dann kontrollieren jeder jeden ein bisschen. Und das war echt super. Man hat ihn pennen lassen und alle haben ihren Job gemacht. Dann ist er um 4 dann wach geworden. Aber der hat auch ganz lange beim Busfahrer gesessen. Also wenn alle gepennt haben und alle im Bett waren, ist er dann wieder wach geworden. Er hat halt einfach nur seinen eigenen Rhythmus gehabt. Und dann saß der da beim Busfahrer morgens um 5 und hat dann irgendwie mit ihm gequatscht. Ganz genau. Ja. Und das war ganz wichtig für den. Und das hat ihm richtig was gebracht. Und das war eine richtig coole Zeit, obwohl jetzt so ein bisschen so von den Verkäufen her von all so ein bisschen schon runterging. Also so diesen Kick, den man hatte noch von Billie Jean, den gab es ja bei Kicks and Chicks noch. Das war dann so das Nachfolgealbum, was dann auch in die Top 10 eingestiegen ist, was wir auch noch nie hatten vorher. Und danach ging es so ein bisschen runter, aber das war echt cool.
Ja, war eine coole Zeit, sagt Bernie. A real cool time again. Ja, vor allem, weil Zimbel irgendwie ganz gut drauf ist, ne? Also er scheint das selber auch irgendwie zu wollen, sich da selber zurückzunehmen und begrüßt das Ganze, dass sich das jetzt verändert hat von der Struktur im Vergleich zur letzten Tour. Was hat sich denn da verändert im Wesentlichen, dass Crew und Band eben wieder zusammen unterwegs sind? Also man hat nur noch den Nightliner und nicht mehr diesen Extrabus für die Band, so dass jetzt wirklich Crew und Band alle zusammen in diesem Nightliner unterwegs sind und irgendwie halt möglicherweise wieder etwas weniger Komfort haben, aber dadurch irgendwie auch wieder eine geschlossenere Truppe sind, wieder ein bisschen mehr familiäre Atmosphäre aufkommen kann. Und es hat natürlich auch den Vorteil, dass Zimbel nicht so oft alleine ist auf Hotelzimmern und sonstige Gelegenheiten hat, sich irgendwie abzusetzen und vielleicht doch mehr zu konsumieren, als er sich selber vorgenommen hat. Also da ist, denke ich, deutlich erkennbar, dass er das schon sieht und auch anstrebt. Aber wir wissen, glaube ich, auch alle, wie schwer es für ihn gewesen sein muss, diese Selbstkontrolle zumindest für eine gewisse Zeit lang, und zwar in dieser Zeit, in der wir gerade unterwegs sind, im Frühling 98, irgendwie durchzuhalten. Ja, also die Stimmung ist eigentlich ganz gut und das wird auch nicht zuletzt daran gelegen haben, dass ja die Bates mit einer ganz illustren Gestalt unterwegs sind, nämlich mit dem lieben Klaus Kornfield, mit und über den wir ja auch gesprochen haben, gerade noch gesagt, dass Throw That Beat sich aufgelöst haben, da war Klaus natürlich Sänger und jetzt ist er so ein bisschen solo unterwegs, möchte halt immer noch Musik machen und was wir, glaube ich, auch schon gesagt haben und was die meisten auch wissen, Klaus hat ja unser wunderbares Podcast-Logo-Mäuschen gezeichnet, denn er ist Comiczeichner und hat einen kleinen Auftrag von der Band sozusagen bekommen, denn die verstehen sich sehr gut. Die Band hätte gerne ein Comic über ihr Lebenswerk sozusagen. Und Klaus ist als Comiczeichner wirklich auch bekannt für seine raue, teilweise sehr vulgäre Sprache, die er niedlichen kleinen Figuren wie Hunden und so in den Mund legt. Also das ist so ein harter Bruch, wenn dann irgendwie so ein kleines niedliches Hündchen, was irgendwie so ein Disney-Hund sein könnte, dann irgendwie über, weiß ich nicht, Sackhaare redet oder so, um das jetzt mal irgendwie plakativ zu machen. Und die Bates wollten natürlich auch gerne was Extremes, Cooles, Schockierendes, Punkiges von sich haben, sodass Klaus tatsächlich da der richtige Mann zu sein schien. Und das finde ich nach wie vor eine sehr coole Sache, dass es einen Comic über die Bates gibt. Und um diesen Comic zu zeichnen, brauchte er natürlich Informationen und die Bates haben sich sehr gefreut, jemanden auf Tour dabei zu haben, dem sie ihre Lebensgeschichte erzählen können, die sie ihre coolen Stories erzählen können, was sie alles schon erlebt haben in Eschwege und auf Tour und überhaupt. Ich stelle mir das sehr toll vor, weil wir haben ja in der letzten Sendung auch gehört, Klaus selber hat es gesagt, war ja mit seiner Band auch bei einer großen Plattenfirma auf Tour in Portugal, Japan und so weiter und gesagt hat, Tour ist immer auch irgendwie langweilig, man muss sich die Zeit vertreiben, man macht Witzchen, man rennt rum und da ist es jetzt natürlich so, klar, das ist auch ein Teil dieser Tour, aber man hat halt irgendwie auch die Möglichkeit, sich immer mal wieder mit Klaus zusammenzusetzen und ins Erzählen zu kommen, Anekdoten zu erzählen und so weiter. Ich stelle mir das recht gemütlich vor in diesem Bus. Ich glaube, die saßen da alle im Frottee-Schlabbernzug, haben heiße Milch mit Honig getrunken. Süß, ja. Und Klaus zeichnet einen Comic über die Bates. Ja, er darf dafür Support spielen, ne? Und er war tatsächlich komplett mit den Bates auf Tour, also die ganze Zeit. Nicht nur für ein paar Konzerte, nicht nur, weiß ich nicht, punktuell, sondern er ist mit denen gereist, mit im Bus.
Ja, im Prinzip lag schon in der Luft, dass es mal besser war, aber es war so viel los, man hat das nicht wirklich mitbekommen. Und ich wusste ja nicht, wie es vor der Alltag war von ihnen. Für mich war das auch so wild genug. Und es waren immer noch genug Leute da, um, dass die Säle voll waren, mehr oder weniger. Waren wahrscheinlich kleinere Säle, ne? Drogenmäßig oder überhaupt gewohnheitsmäßig war alles so ein bisschen normal. Also es war nicht so, man hat es nicht so mitbekommen, dass Zimbel Riesenprobleme hat gerade. Das war nicht die Tour, bei der er so viel getrunken hat, dass man ihn mit einem Schuss Kokain wieder hochschießen musste, sondern er hat sich eigentlich ziemlich durchgekämpft und wir hatten auch ein bisschen Spaß. Also ich hatte ziemlich viel Spaß, weil die waren einfach total lieb zu mir. Vielleicht, weil sie wussten, dass ich was über sie mache. Und sie liebten meine kranken Comics ja wohl. Die waren auch ziemlich schräg. Also es gab da schon eine ziemliche geistige Verbindung zwischen uns. Und ich wurde so wohlwollend aufgenommen, dass die ganzen Probleme, die es gab, eigentlich nicht so mich betroffen haben.
Klaus hat nicht unbedingt mitbekommen, dass es doch eigentlich große Probleme gibt in der Band oder respektive gab. Man hat das ja gerade so ein bisschen hinter sich gelassen und wir kennen das ja alle auch. Wenn es so einen Riesenknall gab, einen Riesenstreit gab oder irgendeinen großen Bruch und man sich dann wieder zusammenfindet, dann ist das Ganze auch erstmal wieder sehr, ich will jetzt nicht sagen zärtlich, aber man hat natürlich dann so ein Wohlwollen und man, ja, man ist halt erstmal wieder guter Dinge. Man will es jetzt besser machen. Man hat diesen Spirit, man guckt nach vorne. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch der Grund, warum Bernie gesagt hat, es war eigentlich eine ziemlich coole Tour und eine ziemlich gute Zeit jetzt wieder. Was man ja erstmal nicht vermuten würde. Aber wir hatten in der letzten Sendung gesagt, es wird auch wieder schöne Momente geben. Diese Tour ist ein schöner Moment, obwohl es vor kurzem noch arge Probleme gab und nicht alles im Lot ist und man natürlich auch so ein bisschen skeptisch sein muss, wie das alles so weitergeht, ist jetzt gerade erstmal wieder eine ganz gute Zeit. Und ich finde, angesichts dieses traurigen Schlusses beim letzten Mal, ja, und dass wir ja auch wissen, es wird nochmal traurig werden müssen, können wir diese Sendung dann wirklich mal mit einem positiven Feeling verlassen, was Klaus, wie ich finde, wunderbar transportieren kann mit seiner weichen Stimme.
Ach, schön.
Und heben uns noch sehr, sehr viele Konzerttermine, vor allem Festival-Konzerttermine für die nächste Sendung auf, was da im Jahr alles noch kommt, im Jahr 1998, denn das ist noch einiges.
Völlig verrückt. Ja.
Ja, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und wir begleiten die Bates natürlich weiter bis zum bitteren Ende. Und ja, freuen uns auf das nächste Mal, ich mich zumindest.
Ich mich auch, auf jeden Fall.
Das ist schön.
Danke fürs Zuhören.
Die Ärzte haben wir diese Sendung schon gehört, aber kann man auch zweimal machen, ne?
Ja.
Da verzichten wir jetzt nicht auf unsere Tradition.
Das stimmt.
Und lassen sie wieder für uns sagen.
Also ihr Lieben, vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Es war schön.
Tschüss. Ciao.